Faces ist Geschichte. In einem letzten Film habe ich euch gesagt, wenn ich mich wieder melde, dann kann ich sagen, wie es war. Und ich muss einfach sagen, es war grandios, echt grandios. Mir fehlen wirklich die Worte, weil es war ja nicht abzusehen. Wie läuft es? Wie kommt es an? Wie sind die Ideen, die immer nur am Schreibtisch entstanden sind und Fotos, die gemacht wurden? Wir waren ja im Studio, wir waren in Hallen und haben fotografiert und jetzt war alles fertig. Und Leute haben mitgeholfen, Drucker, Messebauer, Grafiker in Mehrzahl, die Agentur und all das jetzt so zu erleben oder erlebt zu haben, wie das funktioniert, das war der Hammer. Echt total genial. Guckt euch die Homepage an. Da sind ein paar Bilder drauf von Faces Bochum. Die Homepage ist übrigens niegelnagelneu. Hier kommt ein Link, den guckt ihr euch an, faces.events. Und da habt ihr einen ersten Eindruck. Das ist so cool, die Zeit gewesen. Ich bin wirklich völlig geflasht. Und wir stehen hier am... Da steht ein Teil von unseren Fotos. Wir müssen jetzt gucken, wo wir eine Halle herkriegen, weil das einfach zu groß ist. Es kommt am Freitag wieder eine Lieferung und so geht es gerade weiter. Wir sind jetzt mit dieser Sendung Anfang 2026. Ich stehe hier noch Ende 2025 und schon jetzt, Ende 2025, laufen die nächsten Vorbereitungen für Faces. Wir sind echt heiß und wir freuen uns drauf. Und ich freue mich genauso drauf, dass Nelly... Und immer schön die Finger weg vom Mikro, dass Nelly jetzt ihre Geschichte erzählt. Und es ist einfach eine Story, wie jemand Gottes Stimme hört und dann weitermacht und auch bereit ist, diesem Gott zu vertrauen und neue Schritte zu wagen. Nelly. Du bist super und du bist super, das ist super, dass du hier bist. Und ich habe natürlich recherchiert. Gestern stand im Generalanzeiger: Helferinnen gehen zum Beten ins Bordell. Pass auf, ich lese mir bloß mal vor, dass ihr wisst, was wir hier heute haben. Die Räume sind spärlich beleuchtet, rotes, violettes Licht. In den Zimmern laufen im Hintergrund Pornos ohne Ton. In diesem Zimmer kniet sich Celine, das ist ein anderer Name, zum Beten vors Bett. Vorher hatte sie sich natürlich einen Bademantel angezogen. Nelly Seidel und ihre Kolleginnen oder Kollegin, stellt hier, knien sich daneben. Mhm. Hey Nelly, wo bist du unterwegs? Das ist unglaublich gerne. Da habe ich hier, ich habe noch ein paar andere, ich werde ab und zu noch mal zitieren hier, aber das hat mich schon sehr cool abgeholt von der Kollegin, die das geschrieben hat. Und nimm uns mal mit rein. Da läuft ein Porno. Mhm. Du bist in einem Bordell wahrscheinlich, mhm, oder? Da ist ja auch nicht lautlos, mhm, ohne jetzt irgendwelche Kopfkinos starten zu wollen. Und du kniest mit einer Prostituierten an dem Bett des Werkstattes, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja, das war in der Tat ein... ist schon ein bisschen her, aber das ist so eindrucksvoll gewesen. Ja, und diese Szene, die du gerade aus diesem Artikel gelesen hast, das war eine Frau, die wir schon eine Weile kannten und auch sie ist immer noch da und immer noch kennen und die sie viel erzählt hat und wir haben ihr erzählt von Gott, von Gottes Liebe. Wir haben ihr erzählt, dass Gott einen echt einen tollen Plan für dich hat und nicht das hier. Und wir bauen Vertrauen auf und das dauert natürlich lange, bis die Frauen Vertrauen finden, weil sie haben schon ganz vielen vertraut und sind schon ganz oft betrogen worden und sind schon ganz oft übers Ohr gehauen worden. Also sie sind sehr, sehr sensibel und schauen erstmal, wem kann ich was erzählen, wem darf ich vertrauen.
Zwei Dinge kann ich kurz unterbrechen. Ja. Weil du sagst, übers Ohr gehauen worden. Das sind ja, wenn ich hier den Artikel lese, heißt es ja, da sagst du, oder steht hier drin, dass 9 von 10 Prostituierten, Sexarbeiterinnen, mit falschen Versprechungen hierher gelockt wurden und manche auch unter Gewaltandrohung.
Das nicht ist, manche, die meisten.
Die meisten, mhm, genau. Das ist ja nicht übers Ohr gehauen, sondern das ist ja ein Verbrechen. Erstens, zweitens, sagt ihr diesen Frauen,
Gott hat einen wunderbaren Plan für dich.
Der so viel besser ist als das, was...
Wie verkraften die das?
Diesen Satz sagen wir natürlich Menschen wie dieser Celine, die so nicht heißt. Deswegen darf ich den Namen so sagen. Sie heißt natürlich ganz anders. Da ist schon eine Beziehung aufgebaut worden. Das sagen wir nicht am ersten Tag. Wir sagen, wir sprechen über Gott oft gar nicht in den ersten paar Terminen. Sondern wir kommen hin mit bepackt mit Snacks und Kaffee und Zeitschriften und Bibeln in den unterschiedlichsten Sprachen und stellen uns erstmal vor und kommen langsam ins Gespräch. Bei der einen Frau geht es schneller, bei der anderen langsamer. Irgendwann, wenn sie uns fragen, warum macht ihr das eigentlich? Dann kommen wir mit der Liebe Gottes. Da sagen wir, wir sind so reich beschenkt. Wir kommen und bringen euch dieses Geschenk der Liebe Gottes, weil Gott auch dich liebt. Und bei dieser Frau, bei dieser Celine, sie hat mir dann erzählt, ich habe auch eine Großmutter, die immer für mich gebetet hat. Ich habe eine Mama, die heute immer noch für mich betet. Die weiß nur nicht, dass ich hier bin. Und bei ihr waren wir im Zimmer und dann habe ich gesagt, du, dürfen wir für dich beten? Und dann fängt sie an zu weinen und sagt, na klar, aber ich muss mich erst, deswegen dieser Satz mit dem Bademantel, ich muss mir erst was anziehen, so kann ich nicht vor Gott treten. Dann zieht sie sich was über und kniet sich sofort hin, ohne groß nachzudenken, weil es halt in ihrer Kultur so üblich ist, weil sie es vielleicht von der Oma und der Mama so kennt. Und für uns war das nicht üblich, im Bordell uns hinzuknien, das Beten total üblich mittlerweile, damals auch schon. Und dann haben wir uns wirklich nur angeguckt und haben gesagt, okay, sie kniet sich hin, wir knien uns jetzt auch hin. Und das war diese Szene aus dem Bordell. Und mit dem flimmernden Porno, die flimmern in jedem Zimmer. Und mit ganzen Accessoires. Aber für uns war das so ein heiliger Moment. In diesem Milieu, mit dem Porno an der Seite oder im Hintergrund, vor Gott zu knien, es war andächtig und heilig. Das ist diese Szene, die hat sie auch so umgehauen. Deswegen erwähnt sie in diesem Artikel als allererste wahrscheinlich.
Die Journalistin.
Ja.
Nelly, bevor wir weiterreden über deinen Dienst, wie kommt man dazu? Ich meine, das geschieht ja nicht automatisch, dass man da sagt, okay, ich gehe jetzt ins Bordell und ich bringe Essen mit und Bibeln. Mhm. Weil das ist ja, du bist ja eine Frontfrau, das kann ja nicht jeder ertragen.
Mhm. Für mich ging der Weg tatsächlich über Indien. Komme ich schon wieder auf Indien. Das hatten wir im ersten. Entschuldigung, du musst das jetzt rausschneiden.
Hier wird nichts rausgeschnitten. Es gibt einen ersten Film mit Nelly, mit uns, nach Indien. Hier verlinken wir und dann könnt ihr euch den ersten Teil angucken. Und jetzt sitzen wir wieder hier. Deshalb Indien.
Also ich bin 2017, habe ich wirklich von Gott, und ich sage das bewusst, einen ganz krassen und sehr hörbaren Ruf bekommen, nach Indien zu gehen. Und das hatte mich damals total geplättet und aus der Bahn geworfen, weil Indien war Gottes Gedanke, überhaupt nicht meiner. Also ich habe mich gefragt, wie kommst du Gott auf Indien? Also sorry, okay.
Und dort war das dann so da ein Anfang?
Ja, da habe ich in einem Frauen- und Mädchenhaus gearbeitet. Und habe ganz viele Schicksale von Frauen gesehen, die mich total betroffen gemacht haben und auch... wo ich zum ersten Mal wirklich mit Leid und mit Gewalt und mit Verbrechen an Frauen konfrontiert worden bin. Da war ich 3 Monate, kam dann nach Hause und habe ganz, ganz schwer in meinen Alltag zurückgefunden, weil ich mich gefragt habe, was mache ich denn hier? Dann habe ich wirklich gesagt, Gott, jetzt war ich die Zeit in Indien, was hat das jetzt mit meinem Leben jetzt zu tun? Denn mein Leben findet ja hier in Deutschland statt. Und dann erstaunlicherweise, ich kann dir gar nicht mehr sagen, warum, oder wie es dazu kam, habe ich von einer Gruppe von wenigen Frauen gehört, die auf den Straßenstrich gehen. Es war wirklich so ein Drang in mir. Ich habe die kontaktiert und es hat sich von selbst aus, total war das so ein Selbstläufer. Ich war eine Woche später, war ich mit auf der Straße, habe mir das angeguckt und da war ich wieder in meinem Element.
Du warst in Indien.
Ja, und die Schicksale waren so extrem vergleichbar. Da und hier. Und für mich war das dann gar keine Frage. Ich bin dann von 0 wahrscheinlich auf 100 eingestiegen. Sofort. Das war damals noch eine kleine Gruppe. Daraus hin hat sich dann was Größeres entwickelt. Das war, wie gesagt, 2017. Wir haben Ich war vorher in einem anderen Verein. Jetzt haben wir Mission Love gegründet, seit ein paar Monaten erst, noch ganz frisch. Und jetzt sind wir als gemeinnütziger Verein unterwegs. Aber die Arbeit machen wir selber schon seit 2017.
Aber Nelly, hängt es nicht in deinen Gedanken, in deiner Psyche, in deiner Seele, dass dich fertig macht?
Ja, man nimmt viele Schicksale mit. Also das ist eine Sache, anders wie halt genau in dem Job 16, 17 Uhr, die Arbeit ist zu Ende, ich gehe nach Hause. Das ja. ist in der Arbeit im Rotlichtmilieu natürlich nicht. Da hat man ja Menschen vor sich, die unsägliches Leid gerade erleben und durchgehen. Und wir sprechen von einem sehr kriminellen Bereich. Also nicht nur den Frauen gegenüber, auch wir begeben uns in diesen kriminellen Bereich.
Deshalb sagte ich Frontfrau. Hast du da keine Angst?
Nee.
Ich sag jetzt nicht gleich, der lebendige Gott ist mit dir, da kommen wir dann mit Punkt 2, aber man muss ja trotzdem diesen Weg gehen. Man muss ja trotzdem aus dem Auto aussteigen, man muss, geht an den, was weiß ich, Wohnwägen entlang oder geht ins Bordell rein, man schiebt sich durch enge Flure, man wird blöd angequatscht. Keine Angst? Fragezeichen?
Nein. Ich glaube, da war tatsächlich, jetzt gehe ich nochmal zurück, ich glaube, da war Indien in der Tat für mich eine richtig gute Schule. Da habe ich, bevor ich dahin gefahren bin, als es mir klar war, es geht nach Indien, hat mich wirklich eine Welle der Angst total überrollt. Total. Ich habe beim Gedanken gezittert und habe gedacht, das kommt schon fast im Selbstmord gleich. Und ich habe da wirklich sehr kühn Gott gesagt, Angst war für mich noch nie ein guter Begleiter, sondern total hinderlich. Und ich habe da erlebt, wie Gott meine Angst total genommen hat und es verwandelt hat über Nacht tatsächlich in einen tiefen Frieden. Ich bin voller Freude und Elan nach Indien gegangen mit null Angst und habe 3 Monate lang viele, viele, viele schwierige, gefährliche Situationen erlebt mit einer Gewissheit, Gott ist an meiner Seite, ich brauche gar keine Angst zu haben. Psalm 27, wenn ich zitieren darf. Immer. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem soll ich mich denn fürchten? Wenn man in dem Bewusstsein geht, dass Gott einen gerufen hat und dass das der Weg ist, dass das der Platz ist, wo Gott mich haben will, dann verblasst die Angst enorm, bis ja. verschwindet. Mhm. Das ist meine Erfahrung. Und ja. die war mir total nützlich, auch jetzt hier in Deutschland in diesem Bereich. Unglaublich nützlich, immer noch, nach wie vor. Wir werden immer noch, also die Zuhälter und die Freier, die mögen uns nicht wirklich, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Also wir sind denen schon ein Hindernis.
Ja, da dachte ich gerade, als du das sagtest, dachte ich auch, mag sein, falsch, ist so, dass viele prostituierte Sexarbeiterinnen dankbar sind. Aber dann haben die ja noch ihren Chef. Mhm. Und die haben wieder einen über sich. Und das ist ja nicht nur einer, der da jetzt auftritt. Und da könnte es doch durchaus sein, dass der euch den Zutritt verbietet.
Das kann ja sein. Das kann in der Tat jederzeit sein, ja.
Das ist ja die unterste Stufe der Eskalation. Ihr dürft hier nicht rein.
Ja, ich glaube, die beobachten uns natürlich sehr, sehr genau. Und ich bin total dankbar, dass wir den Frauen extrem gut tun. Und das ist so unsere Eintrittskarte. Die Frauen berichten ganz schön. Ich glaube, die werden auch gefragt, wenn wir wieder gegangen sind, zumindest zu Beginn. Und die Frauen sind sehr, sehr dankbar, dass wir kommen. Viele berichten mir, ihr seid die Einzigen, die uns Menschlichkeit geben. Ihr seid die Einzigen, die uns, ohne was zu wollen, ohne von uns was zu erwarten, einfach kommen, weil wir sie wertschätzen. Sie sagen noch nicht mal, weil ihr uns liebt, weil wir sie wertschätzen. Menschlichkeit ist oft ein Begriff, den sie benutzen. Und die erleben sie eigentlich gar nicht. Die Frauen sind in den Bordellen, man muss sich das vorstellen, die stehen da in den Fluren vor ihren Türen sitzen oder sitzen, wenn dann auf ihren hohen Hockern, wie auf dem Markt, wie eine Fleischbeschauung. Die Männer gehen vorbei, gucken ihnen selten ins Gesicht, sondern nur auf den Körper. Die zeigen auf ihrem Handy mittlerweile, ist gang und gäbe mittlerweile, ein Filmchen oder ein paar Bilder, das will ich haben für diesen Preis. Und die Frauen fühlen sich halt total, naja, wie wirklich nur wie Ware und nicht wie eine Person. Sie merken ja ganz genau, die Männer wollen ja nur Sex und nur meinen Körper. Ich interessiere sie gar nicht. Und wir setzen da so einen Gegenpol. Uns interessiert weder, was sie tun, noch irgendwas, sondern uns interessiert diese Frau direkt. Und das merken die Frauen. Und zu manchen haben wir mittlerweile so ein tolles Verhältnis, die machen ein Freudentänzchen auf dem Flur, wenn die uns sehen. Das tut denen total gut. Die kommen innerlich runter, die bekommen innerlich ein Stück weit Frieden und Hoffnung und können diesen Job auch wieder innerlich mehr ausgeglichener wieder mehr tun, obwohl sie in diesem Job gefangen sind,
also sie können
machen die ihren Job weiter. Hm. Und zwar innerlich ausgeglichener und nicht nur krank und nicht nur gedopt und nicht nur mit Drogen und Alkohol vollgestopft.
Das flog gerade so durch meinen Kopf, meine Gedanken, das sind ja auch mit Sicherheit auf Droge, oder? Hm. Um das Ganze zu ertragen.
Hm. Das geht auch ohne, in den meisten Fällen nicht. Und wir kriegen heute zu hören, dieser Satz steht da auch, der ist, kommt tatsächlich, habe ich so exakt so zitiert, dass in den Bordellen, davon bin ich überzeugt, mittlerweile ist meine Erfahrung, mehr gebetet wird als in den Kirchen. Und ich will vielleicht nicht sagen mehr, in Summe mehr, aber inniger, intensiver, schreiend.
Schreiend.
Ja, weinend. Ja.
Wenn man von einem Hauptziel sprechen kann, Nelly, was wäre das? Ist es, dass sie sich menschlicher fühlen, dass sie an Jesus glauben oder dass sie da wegkommen? Oder alle drei Punkte? Das ist ja Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3.
Ich kenne mittlerweile viele Frauen, die ihr Leben Jesus gegeben haben, wo sich innerlich so viel verändert hat, aber äußerlich überhaupt nichts.
Das heißt, sie sind Prostituierte?
Nach wie vor.
Aber Kinder Gottes.
Ja. Und das ist, es ist für mich immer noch nicht einfach, das zusammenzubringen. Und ich glaube, jemand, der in diesem Milieu nicht unterwegs ist, ich kenne diese Aussagen, das geht ja gar nicht. Das ist unsere Vorstellung. Und da glaube ich, dass Gott so viel größer denkt und so viele Umstände nutzt und gebraucht, dass es ihm als allererstes um das Herz geht. In einem Bordell ist zum Beispiel, hat sich so eine kleine Gebetsgruppe entwickelt. Die treffen sich jeden Morgen zum Beten und singen ein paar Lieder in ihrer Sprache und gehen dann an ihre Arbeit. Kann man sich jemand, der das nur, diese Arbeit nur verteufelt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich will diese Arbeit überhaupt, das ist ein Teufelswerk. Das Ding ist nur, wenn wir draußen sind, ich sag mal draußen, meine ich jetzt natürlich, wenn wir mit diesem Milieu nichts zu tun haben, kann man sich das, ich kriege diese Fragen so oft gestellt, warum steigen die da nicht aus? Diese Frage kriege ich so oft gestellt. Mhm. Die ist sicher berechtigt. Nur die wenigsten, und ich schließe mich da fast mit ein, obwohl ich fast jede Woche irgendwo, entweder in dem einen Haus oder auf der Straße irgendwo unterwegs bin. Ich schließe mich da nicht aus. Ich schaue noch so, so wenig dahinter und kann so wenig verstehen, warum eine Frau da gelandet ist, wo sie heute ist. Das lässt sich so leicht sagen. Naja, sie kann noch aussteigen. Und da gibt es unterschiedliche Kategorien. Es gibt die wenigen, die es freiwillig tun. Die können aussteigen. Wenn sie auch noch privilegiert sind und einen deutschen Pass haben und eine andere Alternative haben, die können aussteigen. Dann gibt es welche, die kommen aus Rumänien und Bulgarien und aus Ostblockstaaten. Denen wird versprochen, morgen Abend fährt der Bus nach Deutschland. Du kannst mit. Das ist aber der es ranträgt, ist oft eine Vertrauensperson, meistens. Das kann der Bruder sein, der Vater, der Onkel, der Nachbar. Da unterstellt das Mädchen erstmal nicht, na, der will mir was, dem muss ich jetzt misstrauen. Nee. Und es ist immer so, der Bus fährt schon morgen. Das heißt, man hat nicht viel Zeit zum Überlegen. Das heißt, es ist die Chance, nach Deutschland zu kommen. Und Deutschland ist in vielen Ländern immer noch das Schlaraffenland. Dem wird gesagt, du kannst nach Deutschland fahren, da sind reiche Familien, da musst du ein bisschen kochen, ein bisschen putzen und auf die Kinder aufpassen. Kriegst eine Menge Kohle und kannst uns hier alle versorgen. Wir kommen alle aus der Armut raus. Das Mädchen denkt, wow, super, mache ich für ein paar Jahre, dann haben wir genug Geld und kommen wieder zurück. Dass sie am zweiten oder dritten Abend schon beim Zuhälter landet, das sagt ihr natürlich niemand. Und dann ist die Falle zugeschnappt. Sie hat keine Papiere. Sie muss plötzlich einen Schuldencheck unterschreiben von 10.000 Euro für die Transportkosten, für die Überbringung, für die ersten zwei Hotelnächte. Und dann kriegt sie ganz oft gesagt, wenn du die 10.000 abgearbeitet hast, kannst du machen, was du willst. Wieder eine Lüge. Die 10.000 Euro in diesem Gewerbe sind schnell abgearbeitet. Aber sie ist da nicht frei. Sie hat keinen Pass, sie kann nicht die Sprache und bleibt da hängen.
Ist ja zerbrochen.
Ja. Das kommt noch dazu. Und dann sind wir bei den Drogen. Und wenn es noch schlimmer kommt, haben ganz, ganz viele in diesem Milieu gespaltene Persönlichkeiten. Kannst du was damit anfangen?
Okay, heute, ja.
Sind dann unter Drogen ganz platt gesagt, heute Sandy, morgen Mandy. Und wenn man sie fragt, wie geht's dir? Ach, mir geht's gut, ich bin heute Sandy. Und wenn Sandy nach Hause kommt, fällt sie in ein riesen Loch und ist nicht mehr Sandy. Und wenn sie nicht genug Geld mitgebracht hat an dem Abend, weiß sie, was auf sie zukommt. Und die sind nicht zimperlich. Da wird nicht nur Gewalt angedroht, da wird Gewalt angewendet. So, und dann sind wir beim Thema, die können ja aussteigen.
Das sind wir auch noch beim anderen Thema. Nämlich bei dem, dass die Männer, die sich dort befriedigen, ja wirklich nur sich sehen. Die machen sich ja keinen Kopf, dass Sandy oder Mandy oder Cindy und wie sie alle heißen, mal ganz normale Mädels waren. Mit einem Traum, mit dem Wunsch, eine Familie zu ernähren. Das gibt sicher andere Beweggründe auch. Aber ich gehe mal davon aus, ich bin jetzt kein Oberfachmann, aber dass die wenigsten wissen, ich gehe nach Deutschland, um im Bordell zu arbeiten.
Da sind wir jetzt bei dem Punkt, 9 von 10 tun es nicht. Und 9 von 10, das ist total meine Erfahrung. Und nicht nur meine, das bestätigen ganz viele Vereinsarbeiter in dieser Richtung und nicht aus unserem Verein, sondern deutschlandweit. Die meisten werden gezwungen. Nicht auf eine Art und Weise, vielleicht nicht dieses Klassische, dass da einer vor der Tür steht und sagt, du machst es jetzt. Das gibt es tatsächlich auch. Wohnungsbordelle gibt es zahllos nach der Pandemie. Da sitzen wirklich die Typen vor der Tür und lassen sie nicht raus und lassen nur Männer rein und nur Männer wieder raus, aber nicht die Frauen. Das gibt es in der Tat. Aber in den öffentlichen Bordellen sieht man das nicht auf Anhieb. Deswegen auch die Männer, die du vorhin angesprochen hast. Wenn man mit denen spricht, sagen die ganz klar, wieso? Ich bezahle und kriege eine Dienstleistung. Wenn man sie dann fragt, guckst du denen auch in die Augen, werden die schon ein bisschen verhaltener.
Sprecht ihr auch mit den Freiern?
Die sprechen uns oft an, was wir denn hier machen, aber sind wir auch keine Antwort schuldig. Wenig. Wir haben ja auch oft nur ein bestimmtes Zeitlimit.
Ja, gut,
wo wir drin bleiben dürfen.
Verdienstverlust.
Ja. Und auch, wir dürfen auch nie am Wochenende rein und auch nie spätabends.
Weil da.
Wollen wir auch nicht. Ja, klar, weil da viel mehr Betrieb ist. Das ist auch, da sind wir auch nicht scharf drauf. Wir kommen ja, wenn wir früher am Abend kommen, haben die Frauen halt einfach auch noch viel mehr Zeit. Das ist ja
klar.
Zu unserem Vorteil. Und weniger Männer, auch besser. Aber die Männer, die machen sich überhaupt gar keinen Kopf. Mit jedem Freier mehr. Das sind am Tag können es 20 Männer sein bei einer Frau. Und wenn es solche Bang-Gangs sind, dann sind es auch schon mal mehr. Mit jedem Mann, der das Zimmer verlässt und die Tür schließt, bleibt diese Frau kaputter, zerbrochener, sich selbst hassender zurück. Und das jeden Tag und jeden Tag und jeden Tag. Und ich kenne solche Aussagen wie, wenn ich in den Spiegel gucke, ich erkenne mich gar nicht mehr. Wer guckt mich da an? Ich kenne diese Aussagen, wenn die sagen, wenn der Mann geht, muss ich erstmal kotzen. Entschuldigung für den Ausdruck. Ich kann mich selber nicht mehr leiden. Ich eklige mich vor mich selber. Das ist ein Gewerbe, das Frauen regelrecht zerstört. Und Frauen meine ich nicht nur den Frauen, den Körper, sondern die Seele. Das macht es kaputt. Die Selbstmordrate ist bei Prostituierten im Übrigen weitaus höher als im normalen Durchschnitt. Oder bei normalen.
Und wenn ihr kommt und über den Himmel redet, Gott, Jesus, dann haben die für kurze Zeit Licht, oder?
Ja, dann haben die Hoffnung, dann strahlt das Gesicht, dann fangen die an zu singen und zu lachen, was sie sonst nie tun, sagen die mir. Wir machen es nur, warum kommt ihr nicht jeden Tag? Das sind dann 10 Minuten Lichtblick jeden Tag, hätten die gerne. Mhm. Was unglaublich krass ist, ist halt wirklich das Gebet in den Bordellen. Gerade die Latina-Frauen, von denen wir in unserer Region sehr viele haben, sie haben ja auch oft einen religiösen Hintergrund. Da können wir gar nicht weitergehen. Die zehren uns in ihre Zimmer und ich ganz oft, ihr könnt noch nicht gehen, ihr habt noch nicht gebetet, ich brauche noch den Segen. Das ist so krass, was da in den Bordellen passiert, mit den Frauen, natürlich nicht sichtbar. Wir verschenken Bibeln im Jahr, ich glaube, an die 1000 Stück. So viel, weil die Frauen weitergereicht werden. Es sind die wenigen, die für Monate oder Jahre in einem Haus bleiben. Wenn die nicht genug verdienen, kann das ein Indiz sein, dass keine Ahnung, die Männer, dass es sie in diesem Bereich ist nicht, warum auch immer, nicht ansprechend ist, da werden die in die nächste Stadt geschickt. Zu hoffen, dass sie dort mehr verdienen, dass diese Typ von Körper, dieser Typ von Frau irgendwo vielleicht in Frankfurt eher ankommt als in Düsseldorf. Nur mal ganz ohne irgendwelche Bedeutung das zu nennen. Daher sehen wir manche Frauen nur 1-2 Mal und dann sind sie leider weg. Und deswegen hat aber den Vorteil, dass wir halt unglaublich viel Gottes Wort streuen können. Und es gibt bewegende Bilder. Wenn ich die alle fotografieren könnte, das könnte ich eine Story daraus machen, ja. Wie die Frauen diese Bibel nehmen wie ein Kleinod, wie ein Diamant. Die drücken das an ihr Herz, fangen an zu weinen. Und die eine Frau hat mir jetzt erzählt, die jetzt neu ist, habe ich gesagt, dürfen wir dir eine Bibel schenken? Sagt sie, ja, ich habe meine in Frankfurt vergessen. Oder nicht mitnehmen dürfen, was auch immer. Und da war sie so dankbar, fängt an zu weinen, dass jetzt, sie war jetzt seit 2 Wochen da, jetzt kommt jemand und schenkt ihr wieder eine Bibel.
Nelly, das ist sehr beeindruckend. Du hast mir hier Flyer gegeben, Mission Love, so heißt euer Verein.
Ja.
Ich schreibe die Daten bei YouTube unten
gerne
rein, klar. Und dann könnt ihr euch einmal diesen Flyer bestellen und auch die Arbeit unterstützen von Mission Love. Ich wünsche dir, dass du dieses, ich habe keine Angst, weil der Herr der Heerscharen, so wird Gott auch genannt, der Herr der Heerscharen, Heerscharen sind die Engel, bei mir ist.
Ja.
Und mich schützt und bewahrt und mich auch hält. Das wünsche ich dir total, auch euren Mitstreiterinnen, deine Mitstreiterinnen. Und ich wünsche dir, dass du erlebst, wie Frauen ihr Herz Jesus öffnen. Ich wünsche euch Gottes Segen bei eurer Arbeit, die so wichtig ist.
Du hast
ist.
Vorhin ja auch gesagt, was ist das Ziel?
Ja,
ja?
Richtig.
Was, oder mein Wunsch oder das Ziel für die Frauen. Ja? Also wir lassen es immer auch anklingen, wenn wir diese Frauen schon sehr gut kennen, dann müssen wir auch auf Das ist etwas, wo wir selber auch aufpassen müssen, auch unseretwegen, was wir denen anbieten können. Weil spätestens dann, wenn wir sagen, du, wenn du möchtest, es gibt eine Möglichkeit, wir können dich herausholen, dann begeben wir uns tatsächlich selber auf ein dünnes Eis oder in eine Gefahr. Und wir müssen, das Vertrauen muss schon so weit hergestellt sein, dass wir auch wissen, wem wir es anbieten dürfen und wem wir mittlerweile vertrauen, auch von unserer Seite vertrauen können. Und da gibt es deutschlandweit unglaublich viele Organisationen. Also die Möglichkeit besteht total. Wenn eine Frau sagt, wenn ihr mir helft, dann will ich es versuchen. Dann gibt es die Möglichkeiten. Wir sind gut organisiert und wir haben die Möglichkeit, Frauen unterzubringen, weit weg von diesem Milieu.
Angenommen, das sieht jetzt jemand aus diesem Milieu. Ist es clever, das so zu sagen? Oder bringt ihr euch da eine Ecke, die da heißt, die sind geschäftsschädigend, wie Paulus seinerzeit, weißt du, hier mit dem Tempel für Diana.
Als wir in ein großes Bordell, als uns da die Tür geöffnet wurde und wir die Erlaubnis hatten, reinzukommen, das war 2018 oder 2019, so lange gehen wir in ein ganz großes Bordell schon rein. Der Pächter hatte mir damals gesagt, als ich ihn gefragt habe, dürfen wir da rein, hat er gesagt, ja, solange ihr meinen Frauen gut tut, könnt ihr hier rein. Wenn die ihren Job nicht mehr machen können, fliegt ihr schneller raus, als ihr gucken könnt. Fast wortwörtlich.
Hast du keine Angst, dass irgendwann mal ein tiefer gelegter 7er BMW vor deiner Privatadresse steht und zwei kommen raus, können vor lauter Kraft nicht laufen?
Nö, aber vor meinem Auto hat einer schon so ein tiefer gelegtes Auto so geparkt, dass ich gedacht habe, jetzt knallt's. Also hat wahrscheinlich nur noch ein Löschblatt dazwischen gepasst. Also da hat er mir schon gezeigt, ich weiß, wer du bist und ich habe dich im Blick. Weißt du, und wir haben damals so rumgeeiert, aufgrund dieser Aussage. Und haben gedacht, boah, und da sind wir nur mit irgendwas, mit Plätzchen und irgendwas rein und uns nie getraut, was zu sagen, was uns auf dem Herzen lag, warum wir da reingekommen sind. Und nach 3-4 Mal hat Gott mir das so klar gemacht, diese Tür ist nicht offen für Kuchen und Plätzchen oder Kaffee. Ich will, dass ihr meine Liebe da reinbringt. Und dann natürlich kam die Stimme, da fliegen wir raus. Ich habe gesagt, ja, da fliegen wir. Das haben wir nicht mehr im Blick. Das haben wir nicht mehr in der Hand. Und wenn wir nach ein paar Mal rausfliegen, ist es so. Dann haben wir die paar Male genutzt. Und das ist 2000, das sind jetzt 6 Jahre her. Es kann jederzeit passieren, dass die uns rausschmeißen. Das kann sein. Dann bin ich mir sicher, dann wird sich die nächste Tür öffnen.
Ich wiederhole mich gern. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr Gott erlebt. Immer wieder neu. Immer wieder total neu. Und jetzt die letzte Frage.
Die letzte Frage habe ich mir echt tatsächlich...
Du kannst auch sagen, was du für ein Buch schon mehrmals gelesen hast. Ne?
Ich lese total viel und ich lese auch das ein oder andere Buch mehrfach. Aber ich möchte heute mal echt mein Schwärmen über die Bibel hier breit machen. Ich liebe das Wort Gottes wirklich und ich staune, wie aktuell es immer ist. Es verliert niemals an... Es hält jedem Trend stand und hat zu jedem Thema was zu sagen. Und ich kann nur nicht mal sagen, ach, das habe ich schon so oft gelesen. Und dann erwischt es mich in einer Ecke, wo ich denke, krass, das spricht genau heute in meine Situation rein. Deswegen möchte ich ein Appell auf die Bibel aussprechen und ein Loblied auf die Bibel singen und jedem nur empfehlen, packt eure Bibel wieder aus. Gestern hat mir eine Frau gesagt, der ich eine Bibel schenken wollte, sagt sie, das passt jetzt total. Ich habe meine Bibel im Keller gesehen und habe die in die Küche gebracht. Habe gedacht, vielleicht kannst du jetzt mal wieder mal reingucken. Ich habe gesagt, na dann hat es doch schon mal einen guten Weg genommen. Jetzt liegt es nicht mehr im Keller, sondern in der Küche. Der nächste Weg ist aufschlagen. Schlag das Johannesevangelium an und fang an zu lesen. Ja, und es ist einfach, das Wort Gottes ist lebendig im wahrsten Sinne des Wortes. Und man lernt so viel über Gott kennen, weißt du? Und wenn ich weiß, wer Gott ist und wie Gott ist, bin ich schon wieder bei der Frage, was macht mir dann Angst, wenn ich weiß, wie er ist und wer er ist?
Und du kennst das, was ich jetzt sage, mit der qualmenden Festplatte hier. Wir brauchen ins Plakat.
Ja. Da würde ich schreiben, God is with me, I can't lose. Zu Deutsch, Gott ist mit mir, ich kann gar nicht verlieren.
Das ist deswegen auf Englisch, damit das auch solche Arbeiterinnen lesen können, die jetzt vom Ostblock kommen.
Super.
So kommt es
drauf. Auf die Idee bin ich jetzt gar nicht gekommen.
Guck mal.
Den gibt es im
Ostblock. Das spielt uns die Bälle zu hier.
Den habe ich in Englisch gelesen. Und deswegen habe ich gedacht, aber das ist genau das, es trifft es zu. Wir als Christen, als Kinder Gottes, wir können gar nicht verlieren. Komme, was mag.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Cooler Film, oder? Mit Nelly. Und nochmal hier der QR-Code zu unserer neuen Seite faces.events. Und fragt euch nach, wenn ihr eine Idee habt oder wenn ihr sagt, Mensch, in unserer Stadt könnten wir auch so eine Veranstaltung machen. Melden, mitteilen. In 14 Tagen ist es wieder soweit und bis dahin wünsche ich euch einen guten Start ins neue Jahr. Dann ist es ja schon Februar. Und bis dahin bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss.